Ich habe manchmal gar nicht so große Probleme mit Gott selbst. Es sind aber die Kinder Gottes, die mir Mühe machen. Wer hat sowas noch nie gehört? Wer hat sowas noch nie gedacht? Auch in der Welt sagen viele, ich könnte vielleicht an Gott glauben, aber diese Christen, da kann ich nicht an Gott glauben. Oder andere, ich glaube an Gott, aber die Kirche, das ist ein No-Go. Das ist so schlimm, ich lebe dann lieber meinen Glauben für mich alleine. Ich und Gott, das ist okay. Wir kommen miteinander aus. Aber die ganzen anderen? Und auch unter uns, auch wenn wir öfters in Gemeinden waren oder längere Zeiten in Gemeinden verbracht haben, richtig stressig wird es doch häufig durch die anderen. Es gibt Reibungen. Unendlich viel Konfliktpotenzial. Es gibt unterschiedliche theologische Ansichten, Bibelverständnis. Man kann selbst über den richtigen Text selbst, Textus Receptus oder Nestle Aland, man kann sich über alles streiten. Und dann gibt es auch noch das Problem, dass wir einfach unterschiedliche Persönlichkeiten haben, unterschiedliche Bedürfnisse. Es gibt Geschwister, die uns auf die Palme bringen, einfach weil sie so sind, wie sie sind. Die meinen es ja gar nicht böse. Kein Wunder, dass manche dann sagen, ja, also für Gemeinde habe ich heute keine Kraft. Ich bleibe vielleicht besser zu Hause. Das alles führt mit der Zeit dazu, dass wir, denke ich, ein negatives Bild von Gemeinde bekommen können. Dass wir irgendwann mit der Zeit anfangen zu denken, Gemeinde ist Belastung. Gemeinde ist negativ. Wann war eigentlich das letzte Mal, dass du von jemand gehört hast, der von Gemeinde schwärmt, der begeistert ist? Wann war das letzte Mal, dass du geschwärmt hast? Aber es gibt die Leute, die von Gemeinde schwärmen. Und die finden wir, wenn wir zum Beispiel die Bibel aufschlagen. Die Bibel hat eine sehr positive Einstellung zur Gemeinde und benutzt verschiedenste Bilder, um Gemeinde darzustellen. Und ein Bild ist hilfreich, ist nützlich. Man sagt ja, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Und da ist was dran, weil auf einer emotionalen Ebene schon ein Bild oft Dinge vermittelt, die wir sonst in Worte kaum fassen können. Im Neuen Testament werden verschiedenste Bilder für Gemeinde verwendet. Und ich hoffe, dass wir in den nächsten Predigten dann über verschiedene zusammen nachdenken können, anschauen können. Und heute wollen wir starten mit einem Bild, das ganz besonders positiv ist, wie Martin schon gesagt hat. Und das ist das Bild von der Gemeinde als Braut von Jesus Christus. Ich wünsche mir, dass am Ende der Predigt wir zumindest anfangen, richtig fröhlich und begeistert zu sein über die Vorstellung, dass es Gemeinde gibt. Zunächst aber noch eine Definition, also mit Gemeinde meinen wir die Menschen, die gläubig sind und zu Jesus gehören. Nicht ein Gebäude, auch nicht ein e.V. und auch nicht eine Denomination, sondern einfach alle Menschen, die zu Jesus Christus gehören. Die sind Gemeinde. Und die Bibel sagt, dass diese Menschen die Braut des Herrn Jesus sind. Was löst dieses Bild bei uns aus? Was für Gefühle, was für Eindrücke, was für eine Stimmung wird hier vermittelt? Sehr romantisch. Da spielt Liebe vielleicht eine Rolle. Bei einer Hochzeit sind es häufig recht junge Leute, die heiraten. Das ist eigentlich typisch. Vermutlich schwer verliebt. Es wird in der Regel bei so einer Hochzeit auch ein großes Fest gefeiert. Viel Musik, vielleicht der Hochzeitsmarsch, eine große Torte, Fototermine, Verwandtschaft wird eingeladen, Freunde. Ein sehr aufwendiges Fest, feierlich. Und die Braut selbst, häufig in Weiß gekleidet, das ist bei uns üblich. Eine aufwendige Frisur, Make-up. Für die Braut wird es wahrscheinlich das aufwendigste Fest in ihrem Leben sein. Die Stimmung überwiegend positiv. In der Regel ist eine Hochzeit ein freudiges Ereignis. Man blickt in die Zukunft. Man denkt über ein gemeinsames Leben, über hoffentlich viele gemeinsame Jahre nach. Und häufig ist das auch die Keimzelle für eine neue Familie. Nachkommen, das ist alles zukunftsorientiert. So ist es, denke ich, in unserer Kultur, wenn wir über Hochzeiten nachdenken. Und vieles überschneidet sich auch mit Vorstellungen aus der Bibel. Aber manches ist vielleicht auch ein bisschen anders. Und ich denke, wenn wir das biblische Bild von der Gemeinde als Braut verstehen wollen, dann müssen wir auch ein bisschen über ein biblisches Verständnis von Ehe nachdenken. Dazu gibt es zwei Texte, die sehr hilfreich sind. Das erste ist ganz am Anfang in der Schöpfung, 1. Mose 1 und 2. Da wird sehr viel über die Ehe gesagt. Und das merken wir, dass das grundlegend ist, weil Jesus zum Beispiel in Matthäus 19 bei der Frage, was ist Ehe und kann man Ehe scheiden, sehr viel aus diesen zwei Kapiteln zitiert. Fünf Punkte, die typisch sind für ein biblisches Verständnis von Ehe. Das erste ist, dass es eine totale Lebens- und Liebesgemeinschaft ist. Das kommt sehr klar zum Ausdruck in diesem Begriff ein Fleisch. Das heißt, ein Mann wird Vater und Mutter verlassen und er und seine Frau werden ein Fleisch sein. Und Adam spricht davon, als Eva ihm gebracht wird, das ist Gebein von meinem Gebein, Fleisch von meinem Fleisch. Das sind sehr enge Begriffe, die haben was mit Verwandtschaft zu tun. Und das zeigt, die Ehe ist wie eine neue Verwandtschaft, fast wie eine neue Blutsverwandtschaft, die entsteht. Die innigste Beziehung, die Menschen eingehen können. Und Ehe hat einen erkennbaren Anfang. Denn es hat auch etwas mit einem Bund zu tun. Es gibt einen klaren Startpunkt. Ehe ist nicht etwas, was einfach so mit der Zeit sich irgendwie entwickelt hat und plötzlich, ja, irgendwie sind wir verheiratet. Keiner weiß so genau, seit wann und wie. Nee, im biblischen Bild gibt es einen ganz klaren Tag. Es gibt ein Fest, es gibt einen Anlass, es gibt einen Bund, dass zwei Menschen miteinander schließen. Und was zusammengefügt wird, sagt Jesus, soll auch nicht einfach aufgelöst werden. Und deswegen ist die Ehe nach biblischem Bild unauflöslich bis zum Tod. Es ist nichts, was man einfach mal beschließt und dann wieder aufhebt. Die Ehe in der Bibel ist auch als Ein-Ehe gedacht. Jesus zitiert 1. Mose und sagt, ein Mann und eine Frau kommen zusammen. Und das ist das Idealbild. So hat Gott sich am Anfang gedacht. Auch wenn im Alten Testament wir Beispiele für viel Ehe haben, finden wir nirgends, dass Gott es in irgendeiner Weise gut findet. In 1. Korinther sagt Paulus, jeder habe seine Frau oder seinen Mann. Einzahl. Mal schauen, ob noch ein paar reinkommen. Ja, alles klar. Vielen Dank, Lydia. Als Ein-Ehe hat Gott sich die Ehe gedacht. Das ist eine Partnerschaft zwischen einem Mann und einer Frau. Und diese Partnerschaft ist der einzige Ort für die Sexualität. In 1. Mose 1 lesen wir davon, dass Nachkommen gezeugt werden sollen. Und an anderen Stellen, wie Hohelied, wie wir vorhin gelesen haben, lesen wir davon, dass es auch eine Freude, eine Quelle der Freude sein soll, die Sexualität zwischen Mann und Frau innerhalb der Ehe. Und noch ein letzten Punkt, der hilft, auch ein biblisches Verständnis von Ehe zu verstehen, ist, dass die Verlobung und die Ehe bei den Juden sehr eng miteinander verbunden sind. Die Ehe beginnt mit der Verlobung. Das finden wir zum Beispiel in der Weihnachtsgeschichte. Josef will Maria scheiden, als er erfährt, dass sie schwanger ist. Es ist nicht die Verlobung, die aufgelöst wird, sondern im Prinzip die Ehe. Die Ehe beginnt schon mit der Verlobung. Die sind noch nicht zusammengezogen, aber vor dem Gesetz sind sie schon Mann und Frau. Und Maria wird auch als seine Frau bezeichnet, nicht als seine Verlobte, als ob das ein Unterschied wäre. Sondern die Ehe beginnt mit der Verlobung, wird aber vollzogen mit der Hochzeit, auch wenn die vielleicht ein Jahr später stattfindet. Und die Hochzeit selbst wird dann als Heimholung der Braut bezeichnet, was ein netter Begriff ist und zeigt, wie aus der Verlobung dann die Ehe vollzogen wird und in Kraft tritt. Gibt es Unterschiede zu unserer Zeit? Vielleicht das, was am meisten auffällt, ist, dass unsere Vorstellung von Ehe in der Regel sehr romantisch ist. Warum heiraten Menschen heute? Weil sie sich lieben. Nun, die Bibel kennt auch die Ehe aus Liebe. Wir können an Jakob und Rahel denken, zwar genau das. Aber sie kennt auch Ehen, die erst geschlossen werden und wo danach die Liebe kommt. Zum Beispiel bei Isaak und Rebekka, die haben sich vorher nie getroffen. Und doch haben sie geheiratet. Unsere Gesellschaft sagt, wenn sich Menschen lieben, dann heiraten sie. Und die Bibel sagt, das muss nicht zwingend vorher sein, aber was auf jeden Fall zwingend sein muss, ist, wenn man geheiratet hat, dann muss man sich lieben. Ab dann spätestens wird die Liebe befohlen. Und nun greift Jesus dieses Bild der Ehe auf und sagt, die Gemeinde ist meine Braut. Und das hat seinen Hintergrund im Alten Testament. An verschiedenen Stellen finden wir, dass Israel die Braut oder die Frau von Jahwe ist. Und das wird übernommen dann an verschiedenen Stellen im Neuen Testament. Und ich möchte eine Stelle herausgreifen, und das ist die Stelle hier in Epheser 5, die Verse 25 bis 27. Da lesen wir, ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, um sie zu heiligen, sie reinigend durch das Wasserbad im Wort, damit er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstellte, die nicht Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen hat, sondern dass sie heilig und tadellos ist. So sind auch die Männer schuldig, ihre Frauen zu lieben, wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst, denn niemand hat jemals sein eigenes Fleisch gehasst, sondern ernährt und pflegt es, wie auch der Christus die Gemeinde. Denn wir sind Glieder seines Leibes. Deswegen wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch werden. Dieses Geheimnis ist groß. Ich aber deute es auf Christus und auf die Gemeinde. Jesus sagt, dass er die Gemeinde zur Frau genommen hat und damit sind sie ein Fleisch geworden. Und Jesus nimmt diesen Gedanken des Ein-Fleisch-Seins sehr ernst. Das merken wir zum Beispiel in Apostelgeschichte 9,5, die Bekehrungsgeschichte von Saulus, der Paulus wurde. Er war ja unterwegs und hat die Gemeinde verfolgt. Er hat Christen ins Gefängnis geworfen. Und dann erscheint Jesus ihm in ein helles Licht und er fragt, Herr, wer bist du? Was sagt Jesus? Ich bin Jesus, den du verfolgst. Du hast meine Menschen meine Kinder, meine Nachfolger ins Gefängnis geworfen. Das war ich, ein Fleisch. Wenn Jesus diese Ehebeziehung mit der Gemeinde eingegangen ist, was bedeutet das dann konkret im Einzelnen? Was hat sich verändert für unser Leben? Was teilen wir jetzt mit Jesus? Von Martin Lloyd-Jones habe ich einige Punkte übernommen. Was teilt die Gemeinde mit Jesus? Wir teilen sein Leben. In der Ehe wird eine neue Hausgemeinschaft gegründet, eine neue Kernfamilie. Man ist nicht mehr solo für sich alleine unterwegs. Wo wird man wohnen? Das muss man jetzt zusammen entscheiden. Wo macht man Urlaub? Wie wird das Geld ausgegeben? Mit welchen Freunden trifft man sich? Die Ehe hat jetzt Einfluss auf alle diese Fragen. Alles, was zum Leben dazugehört, wird geteilt. Man kann nicht einfach so wie früher das so machen, wie man es schon immer gemacht hat. Das ist keine Ehe. Es ist kein Wunder, dass viele nicht heiraten wollen und Angst davor haben, sich zu binden. Man muss ein Stück weit was aufgeben. Aber es geht nur so, um das Leben zu bekommen, das neue Leben zu zweit. Und manchmal vergessen wir das, auch wenn wir geheiratet haben. Es gibt wahrscheinlich nichts, was meine Frau mehr ärgert, als wenn ich einfach so handel und mache und ganz vergesse, dass es eigentlich noch eine Frau gibt und vielleicht noch die Kinder und so weiter. Und so ist es auch mit Jesus. Jesus teilt sein Leben mit der Gemeinde. Vielleicht am eindrücklichsten kann man das in Kolosser 3,1 lesen. Da schreibt Paulus, wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, das hat was mit Leben zu tun, nicht mehr tot, auferweckt, wir leben. So sucht, was droben ist, wo Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Sinnt auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn der Christus unser Leben geoffenbart werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm geoffenbart werden in Herrlichkeit. Finde ich hochinteressant. Ich finde, dass wir manchmal so mit der Vorstellung von ewigem Leben so umgehen, dass wir denken, ja, ich lebe und eigentlich müsste ich sterben und jetzt hat Christus mir ewiges Leben geschenkt, sprich, ich lebe mein Leben, aber jetzt unendlich lang weiter. Morgen. Aber das ist es nicht. Das Leben, das Christus mit uns teilt, ist nicht, dass wir einfach unser altes Leben weiterleben, so wie bisher, aber halt unendlich, sondern wir sollen das Leben mit ihm zusammen teilen. Wir sollen sein Leben übernehmen. Das ist was ganz anderes. Deswegen sagt Jesus auch in Johannes 17 in seinem Gebet, was ist das ewige Leben? Es ist, dass sie dich kennen, Vater, und den du gesandt hast, Jesus. Leben ist nicht losgelöst von Jesus. Es gibt nur das gemeinsame Leben. Was teilt Jesus sonst noch mit der Gemeinde? Den Namen. Es ist ja häufig so, wenn Menschen heiraten, dann haben sie dann den gleichen Namen. Traditionell ist es so, dass die Frau den Namen des Mannes übernimmt. Ein Stück weit ändert sich die Identität dann damit. Das ist so, wenn man dann auf irgendwelchen Unterlagen unterschreiben muss, muss man aufpassen. Man muss die Unterschrift fast neu lernen, damit man sich nicht verschreibt. Das zeigt einfach symbolhaft auch, es hat sich was Grundlegendes geändert. Ich gehöre nicht mehr in erster Linie von meiner Identität her meinen Eltern, sondern jetzt ist meine Identität mit dem Ehepartner eng verbunden. Enger als zu den Eltern. Und Jesus teilt seinen Namen mit uns. Wir bekommen den Namen des Herrn. In Apostelgeschichte 11 wird es beschrieben, dass die Nachfolger des Herrn Jesus Christianoi genannt wurden. Christen. Sie wurden einfach nach ihm benannt. Sie haben seinen Namen ein Stück weit übernommen. Und wir haben vor ein paar Wochen in Offenbarung 14 davon gelesen, dass die Nachfolger den Namen des Lammes auf ihre Stirn bekommen und den Namen seines Vaters. Damit ändert sich die Identität der Gemeinde grundlegend. Wir als Gemeinde sind nicht mehr diejenigen, die nur nach ihren leiblichen Vorfahren, sprich Adam und Eva, unter Sünde benannt werden, sondern wir haben seinen Namen übernommen. Was teilt Jesus noch? Leben, seinen Namen, seine Ehre. Wenn man sich so eng mit einer Person verbindet wie in einer Ehe, dann bleibt die eigene Identität nicht von der Identität des Partners unberührt. Es färbt immer ein bisschen was ab. Und das kann positiv sein, man kann Ehre bekommen, es kann auch negativ sein, dass man Schande bekommt und sich schämen muss. Vielleicht sind wir mal im Urlaub, lernen eine ältere Dame kennen, kommen ins Gespräch, finden sie ganz nett. Und da erfahren wir, dass es die Ehefrau ist von Wladimir Putin. Sehr hypothetisch. Aber jetzt angenommen, das würde passieren, mal ganz ehrlich, wenn wir das rausfinden, würden wir immer noch gleich mit dieser Frau umgehen? Wir sind natürlich sehr moderne, aufgeklärte Menschen. Ja, wir würden niemand richten und beurteilen. Aber das ist völlig naiv. Natürlich würden wir dran denken, dass das die Ehefrau von Putin ist. Und wir würden uns fragen, ja, wie passt das zusammen und wie hat das sie vielleicht beeinflusst? Das würde ganz andere Fragen aufwerfen. Es bleibt nicht aus, dass der Ehepartner auf den anderen abfärbt. Im positiven Sinne wie auch im negativen Sinne. Wenn der Ehepartner sich unmöglich in der Öffentlichkeit benimmt, dann wird man sich schämen. Und man kann nicht einmal von Fremdschämen sprechen, denn es ist schließlich ein Leib. Man schämt sich selbst für sich, für sein neues Leib. Aber wenn ein Ehepartner dafür in der Öffentlichkeit vielleicht eine herausragende Leistung bringt und Ehre bekommt, dann kann man auch stolz sein. Man ist einfach verbunden. In Offenbarung 3 lesen wir was sehr Interessantes über die Gemeinde in Philadelphia. Es ist eine schwache Gemeinde, die Feinde hat. Und Jesus sagt, ich werde die Feinde dahin bringen, dass sie kommen und sich niederwerfen vor deinen Füßen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Hier teilt Jesus seine Ehre mit seiner Gemeinde. Am Kreuz nahm Jesus unsere Schande auf sich, wurde verhöhnt, wurde blamiert wegen unserer Schuld und gibt uns dafür seine Ehre. In Philipper lesen wir, jedes Knie wird sich beugen und jede Zunge bekennen, dass Jesus Christus Herr ist zur Ehre Gottes des Vaters. Und es ist sehr erstaunlich, aber wenn das passiert, wird die Welt, werden die Feinde auch uns sehen und werden erkennen, Jesus hat diese Menschen geliebt. so teilt Jesus seine Ehre mit uns. Eine Ehre, die groß ist, wir werden mit ihm herrschen, seinen Thron mit ihm teilen, steht an anderer Stelle. Wir werden sogar über Engel richten. Das führt uns zu dem nächsten Punkt. Jesus teilt seine Diener mit uns. Wie reagieren Menschen in der Bibel, wenn sie Engeln begegnen? In der Regel mit Furcht. Sie fallen häufig hin und zittern und haben Angst. Warum? Weil das mächtige Wesen sind. Und jetzt auf einmal liest man in der Apostelgeschichte, wie diese mächtigen Wesen unterwegs sind, um Petrus aus dem Gefängnis zu befreien. Diener, wie kommt das? Das ist ganz einfach. Sie sind Diener Gottes. Diener des Herrn Jesus. Und da wir jetzt mit Christus verheiratet sind, sind sie tatsächlich auch unsere Diener geworden. Das teilt Jesus mit uns. Sie dienen uns nicht, weil wir so groß sind und so beeindruckend, sondern weil wir zu Jesus gehören. Und das Letzte, Jesus teilt auch sein Leid mit uns als seine Braut. In einer Ehe kann man vom Leid des Partners nicht unberührt bleiben. Das geht nicht. Nicht nur die Frage der Empathie, dass man Mitgefühl zeigt, sondern rein praktisch. Wenn ein Ehepartner depressiv ist, dann ändert das das Leben vom gesunden Partner. Wenn ein Partner Krebs hat und Chemotherapie und Bestrahlung bekommt, dann kann der andere Partner nicht einfach so weiterleben wie bis jetzt. Dann geht es ums gemeinsame Überleben. Und alles muss jetzt für das Ziel geopfert werden. Wenn ein Partner seine Arbeitsstelle verliert, dann reißt es ein Riesenloch in die Haushaltskasse, in die gemeinsame Kasse. Man kann nicht einfach das Geld ausgeben wie bisher. Es geht nicht. Und so ist es auch in der Ehe mit Christus. In Kolosser 1, 24 schreibt Paulus davon. Er schreibt, jetzt freue ich mich in den Leiden für euch und ergänze in meinem Fleisch, was noch rückständig ist oder was noch aussteht, was noch nicht vollständig ist, von den Leiden des Christus für seinen Leib, das ist die Versammlung oder Gemeinde. Paulus sagt, da ist ein Leiden, Christus hat gelitten, um die Gemeinde zu retten und zu reinigen. Und Paulus sagt, in diesem Leiden ist noch was, was noch nicht vollständig ist. Es ist noch nicht ganz abgeschlossen. Es gibt noch ein Leiden. Und er leidet mit Christus mit, für die Gemeinde. Es ist ein Vorrecht und eine Ehre, für und mit Christus zu leiden. Leiden wir für und mit Christus, für seine Gemeinde? Wo gestalten wir unser Leben so, dass man das merkt? Wo arbeiten wir gezielt darauf hin, dass die Gemeinde wächst und gereinigt wird? Wissen wir überhaupt, worüber Christus traurig ist? Wissen wir, was ihn belastet? Teilen wir das mit ihm? Jesus teilt mit der Gemeinde sein Leben, seinen Namen, seine Ehre, seine Diener und auch sein Leid. Und wie ist das alles zustande gekommen? Wir kehren zurück zu Epheser 5, denn da schreibt Paulus, er hat die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben. Dadurch hat er seine Braut für sich gewonnen. Das hat mit der Erlösung zu tun, aber es hört nicht mit der Erlösung auf. Es ist nicht eine einmalige Sache, sondern auch noch, um sie zu heiligen, reinigend durch das Wasserbad im Wort. Es ist ein Prozess, der weitergeht. Christus ist weiterhin noch dabei, durch das Evangelium uns zu reinigen, damit wir strahlend vor ihm mal stehen können. Wenn das so ist, was sagen wir dazu? Was ist die angemessene Reaktion der Braut? Das Erste ist einfach Staunen. Kein Wunder, dass Paulus sagt, dieses Geheimnis ist groß. Es ist ein Geheimnis, es ist unvorstellbar. Erwählung, das ist unverdient. Schon zu Israel hat Jahwe gesagt, nicht weil ihr mehr wäret als alle Völker, hat der Herr sich euch zugeneigt und euch erwählt. Ihr seid ja das Geringste unter allen Völkern, sondern wegen der Liebe des Herrn zu euch. Dass Gott uns erwählt hat, ist ein Wunder. Und das Gleiche gilt natürlich im Neuen Testament für die Gemeinde. In Epheser 2 lesen wir, auch wir haben im Prinzip genauso gelebt wie alle anderen Menschen. Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner vielen Liebe willen, womit er uns geliebt hat, auch uns, die wir in den Vergehungen tot waren, mit Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr gerettet. Er hat uns mit auferweckt und mit sitzen lassen in der Himmelswelt, in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeitaltern den überragenden Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweise in Christus. Erwählung ist reine Gnade. Wir vergessen das manchmal mit der Zeit, wenn wir länger im Glauben sind, weil wir uns ja anstrengen und manche Sünden nicht mehr so machen wie früher. Und dann schauen wir in die Welt, und wo Menschen sind, die noch viel schlimmer sind. Und wenn man dann denkt, ja gut, wenn sich Gott schon Menschen raussuchen möchte, dann sucht er sich natürlich die Guten raus. Und wir haben uns angestrengt, wir sind besser als die anderen. Kein Wunder, dass er uns erwählt hat. Aber Epheser sagt, nein, nein, es ist genau umgekehrt. Wir sind genauso wie alle anderen. Wir sind kein Deut besser. Ich denke, wenn wir ehrlich sind, müssen wir einsehen, wenn die Umstände passen, sind wir von uns aus in der Lage zu jeder Sünde, genau wie jeder andere Mensch. Wir sind kein bisschen besser. Wenn wir weniger sündigen, dann ist es alles nur aufgrund dessen, was er uns geschenkt hat. Es ist ein Wunder, dass Gott uns erwählt hat und ein Zeichen seiner unendlichen Liebe. Und das wiederum sollte uns anspornen zur Treue. Denn mit Erwählung kommt auch Verantwortung. Was erwartet Gott von uns, wenn wir seine Erwählten sind? Treue. Was soll man denn von einer Braut halten, die in den Flitterwochen fremd geht? Oder von einem Bräutigam? Das ist eigentlich unvorstellbar. Völlig unpassend, voll daneben. Und doch, genau das hat Israel letztendlich immer wieder gemacht. In Hosea können wir davon lesen, wie Israel Jahwe verlassen hat und untreu wurde. Immer wieder Götzendienst, mal Baal, Ashtera, Molech. Die ganzen Götter und Götzen der Kanaaniter fanden sie alle spannend. Immer wieder Gott verlassen. Dabei wollte Gott eigentlich nur das eine. 5. Mose heißt es, was soll Israel tun? Den Herrn, ihren Gott, lieben. Von ganzem Herzen, ganzer Kraft, mit ganzem Verstand. Treue bedeutet ausschließlich bei Gott bleiben, im Herzen. Götzendienst ist eine Gefahr, ist ein Problem. Und auch wir haben viele Dinge, die uns wichtig werden. Dinge, die uns wichtiger werden können als Gott selbst. In wen oder was setzen wir wirklich unsere Hoffnung, wenn Probleme kommen? Auf was vertrauen wir? Was passiert, wenn man uns das wegnimmt? Ist das ein Problem? Dann war das vielleicht unser Gott. Denn Gott kann man uns nicht wegnehmen. Die Treue ist keine einmalige Sache, sondern mit der Bekehrung fängt ein Lebensweg an, der Heiligung und der Reinigung, wie wir in Epheser 5 gelesen haben. Abgesondert nur für ihn, für sein Werk und ihm immer ähnlicher. Was ist sein Ziel? Damit er sich die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstelle, ohne Flecken und ohne Runzel, heilig und tadellos. Und das bedeutet aber auch, dass wir eins nicht vergessen dürfen. Und das ist, dass wir auf eine Hochzeitsfeier warten. Im Prinzip ist es wie in diesem jüdischen Bild, dass wir verlobt sind. Wir sind vertraglich schon verheiratet. Aber die Heimholung fehlt noch. Das steht noch aus. Und davon lesen wir in Offenbarung 21. Die heilige Stadt, das neue Jerusalem, kommt aus dem Himmel von Gott herab, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen, siehe das Zelt Gottes bei den Menschen. Das Zelt Gottes bei den Menschen, was heißt das? Das heißt, wir ziehen zusammen. Wir waren jetzt so lange verlobt und jetzt endlich ist es soweit. Jetzt wird Hochzeit gefeiert und wir ziehen zusammen. Deswegen heißt es in Kapitel 22, 17, der Geist und die Braut sagen, komm. Amen.